Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Zu folgendem Thema darf ich Sie heute begrüßen. Mutig mit den Kindern wachsen, das ist das Thema, mit dem wir uns in der kommenden Stunde beschäftigen. Und dazu haben wir eingeladen Frau Dr. Ute Horn, die ich jetzt am Telefon aus Krefeld begrüßen darf. Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Frau Engert.
Ganz kurz zu Ihnen. Mutig mit den Kindern wachsen, so auch der Titel eines Ihrer Bücher, das Sie geschrieben haben. Und nebenher sind Sie noch Mutter von 7 Kindern, 5 Adoptierten, nein, umgekehrt 5 eigenen und 2 Adoptierten. Sie leben in Krefeld mit Ihrer Familie, sind eigentlich Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, sind aber auch sehr viel mit Vorträgen als Referenten zu vielen Lebensfragen unterwegs. Und wie gesagt, schreiben auch einige Bücher. Wir sind gespannt auf das, was uns in der kommenden Stunde erwarten wird. Ja, stellen Sie sich mal eine Welt ohne Kinder vor. Endlich keine Nervensägen und Krachmacher mehr oder aber auch irgendwie grau, fad und leer. Kennen Sie vielleicht die Geschichte von Momo? Dort sind es die grauen Herren von der Zeitsparkasse, die immer mehr Erwachsene in ihren Bann schlagen und sie davon überzeugen, Zeit zu sparen. Die Menschen sollen nur noch arbeiten, um ihr Zeitsparkonto zu bereichern. Keine Zeit mehr für liebenswürdige Dinge oder Nachbarschaftsdienste, vor allem auch nicht für Kinder. Die sollen nur noch wegorganisiert werden und als Trost mit leblosen Geschenken überhäuft werden. Aber gerade Kinder sind es, die merken, dass etwas nicht mehr stimmt und die Erwachsenen vor dem Aussterben bewahren. Wie weit ist unsere heutige Gesellschaft davon entfernt? Gibt es ein paar restliche Kinderexemplare, künftig nur noch in einem zoo-ähnlichen Gehege von einer Menge von Greisen zu bestaunen? Dabei sind Kinder unser Lebensmotor, so herzerfrischend und lebenslustig. Kaum einer kann sich dem Wunder Mensch im Kleinstformat mit großen, staunenden Babyaugen entziehen. Da fällt die ganze Alltagslast von einem abgearbeiteten Vater ab, wenn ihn abends dieser alles entwaffnende Blick aus dem satten Babygesicht trifft. Oder wenn ihn die größeren Kinder mit ihren neuesten Entdeckungen voller Begeisterung begrüßen, regelrecht bestürmen. Kinder sind voller Lebenslust und Energie. Kinderaugen staunen unverstellt und offen in die Welt. Und vor allem Kinder haben Zeit. Ja, wie sieht es aus mit den Kindern, die eigentlich so liebenswert sind und manchmal uns doch den letzten Nerv rauben können? In dieser Spanne und in dieser Spannung steht das heutige Thema: Mutig mit den Kindern wachsen. Ja, und Sie sind auch mutig mit den Kindern gewachsen und mit einigen, Frau Horn. Ist Ihnen das auch erst im Verlaufe der Zeit, sind Sie da immer mehr hineingewachsen? Ich meine, Sie haben das Buch ja geschrieben schon mit einigem Abstand zu den kleinsten Kindern.
Genau, also ich staune selber manchmal, wenn ich sage, ich habe 7 Kinder, aber es sind nicht 7 Kinder, es ist Christine, Andreas, Daniel, Josa, Marcel, Pascal und Benjamin. Jedes ist eine eigene Persönlichkeit und es ist natürlich sehr herausfordernd, auch anstrengend, auch viele Tränen werden vergossen, oft ist man fix und fertig, aber unterm Strich ist es eine wunderbare Aufgabe, die man haben darf. Und ich habe halt jetzt 7 Kinder, ein Mädchen und 6 Söhne. Und die sind mittlerweile halt jetzt von 28 Jahre bis 16, aber sie waren ja auch mal klein. Und mir hat damals sehr geholfen, dass jemand mal sagte, wenn du dein erstes Kind kriegst, dann rufst du deine Mutter und sagst, du musst mir bei der Entbindung und in der Zeit danach helfen. Beim zweiten Kind machst du alles alleine und beim dritten Kind hilfst du der Nachbarin. Und ich denke, darin ist dieser Wachstumsprozess drin, dass beim ersten ist noch alles neu, alles unsicher, man macht sich ganz, ganz viele Gedanken, man traut sich selber nicht so richtig, man braucht Menschen, die einem Mut machen, vertraue dem, was in dich hineingelegt hat, du bist die gute Mutter, die beste Mutter, die man hat für dieses Kind. Und wenn man immer mehr hineinwächst in diese Aufgabe, dann bekommt man auch ein gutes Selbstwertgefühl dafür, was man als Mutter kann und was man nicht kann. Und ich habe in einem Artikel mal gelesen, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und ich denke, wenn wir diese Sicht haben, dass ich als Mutter, als Vater nicht alles leisten kann für mein Kind, sondern dass ich angewiesen bin, dass andere Menschen liebevoll mit begleiten, mit auf das Kind Acht geben, dass wir Lehrer und Kindergärtnerinnen und Paten und Großeltern, dass wir das alles brauchen, damit ein Kind wirklich gesund heranwachsen kann, dann fällt vielleicht auch ein Stück weit dieser Druck, den wir heute empfinden, so von uns ein Stück ab.
Das heißt, ich bin nicht nur auf mich selbst gestellt. Das heißt, am Anfang des Lebens, da bin ich natürlich schon exklusiv als Mutter, als Vater da. Mhm. Aber wie Sie sagen, es braucht dann ein ganzes Dorf. Das heißt, das Thema beschäftigt eigentlich auch alle Menschen. Also ja, selbst auf der Straße oder selbst natürlich die engsten Verwandten sowieso, alle sind irgendwo mit in die Kindererziehung auch einbegriffen, wenn sie denn da sind.
Ja, auf jeden Fall. Also jeder hat ja entweder Nachbarskinder oder Patenkinder oder Enkelkinder oder selber Kinder oder hat mit Kindern zu tun, wenn es im Gottesdienst ist oder ja als Lehrer oder Kindergärtner. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen, der sagen kann, ich kenne kein Kind. Und ich denke, auch jeder kann ein Stück Verantwortung für Kinder mit übernehmen. Und gerade auch, wenn ich jetzt keine leiblichen Kinder habe, habe ich oft einen ganz anderen Zugang zu diesen Kindern. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe das eigentlich als junge Frau schon sehr früh erkannt und habe auch gerade die Beziehung zu den Großeltern immer sehr gefördert. Bin also sowohl zu meinen Eltern wie auch zu den Schwiegereltern regelmäßig auch alleine ohne meinen Mann mit den Kindern gefahren, weil ich wusste, dass für Kinder auch Großeltern eine ganz elementare Bedeutung haben und dass sie halt ja nicht primär erziehen müssen, sondern verwöhnen dürfen. Und das ist toll, wenn man diese Art des Zusammenlebens auch erleben darf, dass man da einfach so ein Stückchen Erde hat, was ein bisschen Himmel darstellt.
Das ist natürlich, das gibt es wahrscheinlich in einigen Ohren und in anderen Köpfen ganz viel Zündstoff. Also die Großeltern, die müssen nicht primär erziehen, sie dürfen auch verwöhnen. Das heißt natürlich, dass sie dann auch nicht in der Hauptlast der Erziehung stehen. Das geht aber eigentlich doch nur dann, wenn sie nicht ganztags mit den Kindern betreut sind.
Das ist natürlich dann was anderes. Ja. Ich habe es jetzt gemeint, wenn ich als Haupterziehende bin und halt zusätzlich eine Beziehung zu den Großeltern habe.
Ja, genau.
Wobei ich natürlich immer auch das mit meinen Eltern und meinen Schwiegereltern abgesprochen habe, dass sie nicht gegen meine Erziehung gearbeitet haben. Aber für mich war das so, dass es dann auch möglich war, dass das Kind auch mal jeden Tag ein Eis bekommen durfte, wenn wir da ein Wochenende waren, was bei uns zu Hause nicht möglich ist. Und bestimmte Dinge einfach, dass ich das zugelassen habe oder halt auch Süßigkeiten oder so. Und die Kinder konnten aber diesen Unterschied auch merken. Das ist jetzt halt ein Stück Urlaub, verwöhnt werden und dann geht's auch wieder in den Alltag zurück. Aber ich habe auch sehr genau, gerade auch wenn die Kinder alleine dann bei den Großeltern später mal für ein Wochenende waren, habe ich so den Montag als erziehungsfreien Tag für mich im Kalender verbucht. Weil damit ich den Kindern diese Umstellung von Großeltern verwöhnt werden, nicht primär erzogen werden, zu Hause leichter gemacht habe und mir auch. Weil das geht nicht von jetzt auf gleich. Die sind ja nicht wie ein Schalter, den man umdrehen kann. Und sehr schön ist das auch zu erkennen, dass sie manchmal dann zu der Oma Mutter sagen, Mama sagen und wenn sie dann wieder zurückkommen zu mir Oma und dann denke ich, oh, ich bin aber doch nicht die Oma. Und wenn ich mich dann aber verlassen lasse und nicht merke, dass die Kinder so einen Nachlauf haben, dann kann das schon mal problematisch werden. Und deswegen habe ich immer gesagt, wenn meine Kinder am Wochenende weg waren, kam wieder, Montag ist erziehungsfreier Tag und dann geht's wieder los mit Dienstag.
Also Frau Horn, wenn ich Sie richtig verstehe und wenn ich das umsetze, dann heißt das ja auch, die Großeltern dürfen mal verwöhnen, am Wochenende zum Beispiel. Das andererseits entspannt aber auch das ganze familiäre Klima, wenn man sich das so zu eigen macht und wenn man das also bewusst sagt.
Genau.
Ohne, dass jetzt die Großeltern dagegen arbeiten. Aber ich denke, das bringt schon ein großes Stück Entspannung und Aufwertung. Und das ist ja vielleicht auch ganz nett. Montags, erziehungsfreier Tag, das hört sich doch gut an.
Übergangstag. Gut, das ist ja nur, wenn das Kind weg war. Ne? Nicht immer, aber wenn das Kind weg war, dann auch wenn es bei den Paten war oder so. Also ich habe das immer gemerkt, dass die Kinder dann in Gedanken noch nachhingen. Und wenn ich dann irgendwas sagte, nicht richtig gehorchten. Und dann habe ich gedacht, komm, ist okay. Ab Dienstag geht's wieder los. Mir geht es selber auch so, wenn ich im Urlaub war, ich brauche auch immer einen Tag oder zwei, bis ich wieder ganz im Alltag eingetaucht bin. Und ja, dieses Nachhängen, dieses Beschleunigen und Entschleunigen, das ist, glaube ich, auch für uns Erwachsene ganz gut, dass wir das so mit im Kopf haben.
Das stimmt, da geben Sie mir schon das nächste Stichwort, Übergangszeiten. Nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene sind sie eigentlich ganz wichtig. Auch, dass man noch etwas nachkostet oder verkostet, was man erlebt hat. Das bringen einem ja auch die Kinder eigentlich ein Stück wieder vielleicht neu bei, nämlich wenn man mit Kinderaugen auch die Welt sieht. Aber ich denke, oft beobachten wir auch im Alltag, im Geschäft vielleicht Szenen, wo Eltern vielleicht ihre Kinder hinter sich herziehen und zerren, wo sie vielleicht wie ein Dompteur dahinterher sind, dass das jetzt alles mal planmäßig funktioniert und auch schnell geht, sei es auch im Kindergarten, beim Bringen, beim Abholen. Das ist uns sicher allen auch schon mal so gegangen, dass wir einfach in Zeitnot sind. Aber manchmal merken wir ja auch, wenn wir Zeit laufen lassen, mehr Zeit haben, dass dann plötzlich alles viel besser und reibungsloser läuft. Woran liegt das denn eigentlich?
Ja, ich denke, Stress ist immer ein schlechter Ratgeber. Und ich habe das für mich so langsam entdeckt, dass ich auch so gar behaupten würde, Stress ist nicht im Willen Gottes. Dass wenn ich was im Stress mache, dann habe ich keine Ruhe, dann habe ich keinen Frieden, dann ist es hektisch. Und ich habe mich manchmal gefragt, eigentlich müsste ich jetzt noch einkaufen gehen. Ich kann mich da an eine Szene ganz besonders erinnern. Und eigentlich wusste ich in meinem Herzen, es ist nicht gut und du hast die Kraft nicht dafür. Aber ich dachte, doch, das machst du jetzt schnell noch. Und pack mein Baby ins Auto und ab geht's. Und dann vorm Supermarkt in Hektik die Türen zugeknallt. Und damals war es noch so, dass ich die Kindersicherung drin hatte und knallte zu und der Schlüssel war drin. Und ich dachte, ach du meine Güte, Kind im Auto und es war warm und jetzt natürlich gar nichts mit, kein Portemonnaie, kein gar nichts. Und dann bin ich noch in den Supermarkt und habe angerufen, dass einer meiner älteren Kinder mir den Ersatzschlüssel bringt. Und ich habe wirklich nur Panik geschoben, bis dann der kam und wir das Auto aufgeschlossen haben. Und ich dachte, boah, jetzt kriegt mein Kind bestimmt einen Schaden im Auto. Und an Einkaufen war überhaupt nicht mehr zu denken. Ich bin dann nur noch nach Hause gefahren und habe gedacht, eigentlich wusstest du es vorher. Und von daher ist das vielleicht auch wirklich ein Tipp, den man sich überlegen kann. Wo packe ich zu viel in den Tag hinein? Muss das alles sein, was ich aufgeschrieben habe? Oder kann man es nicht auch einfacher machen? Und ich frage mich dann wirklich manchmal auch, wenn heute Nachmittag kommt Besuch, habe ich jetzt die Kraft, noch einen Kuchen zu backen oder habe ich ihn nicht? Könnten es auch Kekse sein? Und wo kann ich es vielleicht auch ein Stück weit einfacher gestalten, dass ich nicht immer in Hektik komme, dass ich nicht in Stress komme? Denn das ist ganz, ganz wichtig, dass ich auf mich aufpasse. Ich weiß nicht, ob Sie so eine Situation schon mal gehabt haben, der Kakao fällt um und einem Tag sage ich zu dem Kind, ja, hol einen Lappen, ist nicht schlimm, wisch es weg. Und den nächsten Tag kriege ich einen Wutausbruch und sage, kannst du denn nicht aufpassen und du hast wohl zwei linke Hände, du bist ja ganz wie dein Vater und was so alles da auf meinem Mund rauskommt. Und das Kind guckt mich fragend an und sagt, Mama, gestern und heute habe ich den Kakao umgeworfen, warum kriege ich einmal eine Ohrfeige und einmal sagst du ganz lieb zu mir, wisch es weg. Weil es an mir liegt. Wenn ich mich gut fühle, wenn ich nicht im Stress bin, kann ich anders reagieren und anders mit dem Kind umgehen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich muss auf mich aufpassen. Ich muss auch Freiräume für mich haben. Auch wenn die Kinder klein sind, kann ich das haben. Und gleichzeitig aber auch das Kind im Auge haben, das Kind lieben, gucken, was braucht das Kind. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Rat. Ich meine, in der Bibel steht, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir haben, auch als Mütter, auch als Väter. Und wir können dann nicht die Kinder dafür verantwortlich machen, wenn die dann Missgeschick haben, dass es uns so schlecht geht. Das ist dann der Umkehrschluss, ne? Dass ich ja sage, ja, mein Kind ist ja so nervig und das macht ja alles falsch und deswegen geht's mir schlecht. Nein, mir geht's schlecht, weil ich nicht gut auf mich aufgepasst habe und nicht, weil mein Kind das so ist. Kinder sind so. Kinder sind auch tollpatschig. Kinder müssen es auch erst lernen. Da geht nicht alles glatt und das muss ich mit allen kalkulieren. Aber ich als Erwachsener, ich kann lernen, auf mein Herz aufzupassen und zu gucken, was ist in meinem Herzen drin.
Da haben Sie ganz viele Dinge schon angesprochen, natürlich auch viele Aussprüche, die so aus einem heraussprudeln in solchen Momenten, wo die apokalyptischen Reiter oder die Emotionen mit einem durchgehen, die man dann besser gar nicht gesagt hätte. Oder du machst mich noch krank mit all deinem und ja, damit, dass du mich aufregst und so weiter. Also das, was man eigentlich unbedingt nicht sagen sollte und wie Sie gerade sagen, es liegt ja meistens an einem selber. Zu dem Spruch, ich muss auf mich aufpassen, da ist mir auch gerade noch ein anderer eingefallen, wo es dann heißt, tu deinem Körper etwas Gutes, damit deine Seele darin wohnen mag. Also als Erziehende, da sitzen wir irgendwie immer in dem Spannungsfeld, ja ganz für das Kind und für die Kinder und für alles drumherum da zu sein und eben dennoch auch auf uns unbedingt auch zu achten. Aber was Sie gesagt haben, mal zu entschleunigen und sich wirklich zu fragen, muss das und das und das noch sein? Und eben nicht dieses, doch, das mache ich jetzt auch schnell. Also die Szene, die Sie gerade geschildert haben, wo dann das Kind im Auto eingesperrt ist, da hat man doch dann wirklich das Gefühl, mir ist das auch mal so gegangen, war auch ganz heiß. Und die Polizei war zum Glück um die Ecke, weil ich hatte keinen, der mir einen Ersatzschlüssel bringen konnte, dass einem das Leben manchmal wirklich dann dadurch auch eine Lehre erteilt. Und das, was sozusagen Ihr Buch Mutig mit den Kindern wachsen ausmacht, das ist ja auch so ein bisschen diese respektvolle Haltung, die Ihnen am Herzen liegt. Und da ist jetzt so die Frage, wenn man eben so in die ja, ins Leben hineinguckt, wie hektisch das läuft. Und Kinder mahnen uns eigentlich immer, dass das so geht nicht. So geht es nicht. Mit den Kindern geht es eben einfach so nicht. Und trotzdem stehen wir immer da wieder da drin. Ja, wie können wir uns da so eine respektvolle Haltung aneignen? Auch dann eben, wenn entweder der Kakao umkippt oder wenn der Hausflur wieder wie so ein orientalischer Bazar aussieht, weil jeder zu Hause angekommen plötzlich den mühsam erzogenen Ordnungssinn wie so ein lästiges Kleidungsstück abwirft. Und da haben sie auch den Spruch gebracht, ja, überlegen wir doch mal, wärst du gern dein eigenes Kind? Sollten wir uns den Satz ein bisschen als Motto des Tages immer mitnehmen? Oder wie haben Sie das gemacht?
Ja, also mich hat dieser Satz jedenfalls mal sehr wachgerüttelt, als ich den in einem Film gehört habe, wärst du gern dein eigenes Kind? Und ich so dachte, manchmal ja, manchmal nein. Aber ich möchte immer mehr dahin kommen, dass ich gerne mein eigenes Kind sein kann. Und dieser Respekt vor dem anderen, das ging bei mir so, also ich bin mit 27 sehr schwer krank geworden, habe eine Herzmuskelentzündung gehabt und bin dann in Folge auch immer wieder krank gewesen mit Herzrhythmusstörungen. Und da habe ich mal so gebetet, Gott, wenn ich gesund werden darf, will ich nie wieder über zu viel Arbeit klagen. Weil es ist so ein Vorrecht, arbeiten zu dürfen und nicht hier im Bett krank liegen zu müssen. Und ja, es hat 18 Jahre gedauert, bis ich dann wirklich vollständig gesund werden durfte. In dieser Zeit wurde ich sehr stark verändert und habe immer wieder diesen Wert des Gesundseins ganz neu durchbuchstabiert. Und genauso habe ich gedacht, ist das auch mit Kinderkriegen. Wenn man so leicht Kinder kriegt, dann kann man den Wert eines Kindes gar nicht so richtig ermessen. Aber die vielen Menschen, die lange auf ein Kind warten oder die vielleicht sogar andere Wege gehen müssen, um ein Kind zu bekommen oder die adoptieren oder so, die sind sich dieses Wertes des Kindes unglaublich bewusst. Und ich meine, Gott sagt uns ja, Kinder sind eine Gabe, Kinder sind ein Geschenk. Und wenn mir jemand sagt, ja, mein Kind ist mein Kreuz oder mein Ehemann ist mein Kreuz, das muss ich eben tragen, dann sage ich manchmal, ich glaube, dann haben wir was falsch verstanden. Weil so war das von Gott nicht gedacht, dass das unser Kreuz ist. Sondern wir sollten es immer wieder als Geschenk Gottes nehmen und Respekt vor diesem jungen Menschen haben, der jetzt erwachsen werden darf. Und dass ich etwas hineinlegen darf, ich bin befähigt worden, beauftragt worden, das ist ja eine ganz große Wertschätzung mir schon gegenüber, dass ich dieses Kind begleiten darf. Und das muss man sich manchmal immer wieder sagen und innehalten im Alltag einfach und staunen über das Kind und sagen, ja, ich will es mit Respekt behandeln, egal was es tut, unabhängig davon, was es tut, einfach weil es einem gegenüber von Gott geschaffen ist. Es ist ein Geschöpf Gottes und ich will diesem Schöpfer ehren, indem ich dieses Kind ehre. Das ist mir zu einem ganz wichtigen Part geworden. Und als unsere Tochter geboren wurde, war sie ein sehr willensstarkes Kind und mit 2,5 Jahren hat mein Schwiegervater mal gesagt, na, ihr habt euch einen ganz schönen Diktator erzogen. Und ich sage, wieso, wie kommst du denn darauf? Ja, sagt sie, der Opa zieht mir die Schuhe an und nicht die Mama. Sie sagt, ich ziehe aber nur den blauen Anorak an. Und sag mal, ist euch das schon mal aufgefallen, wie sie das alles bestimmt? Ja, und wir haben dann ein Kindererziehungsseminar mitbesucht. Und da haben wir sehr, sehr viel gute Anregungen bekommen. Und dann sagte einer der Leiter, ja, wenn du ein willensstarkes Kind hast, das dich so stark herausfordert, dann traut Gott dir zu, dieses zu erziehen, denn es wird später mal ein Leiter sein. Und ich dachte, wow, das hört sich ja ganz anders an. Gott traut mir zu, einen zukünftigen Leiter zu erziehen, als wenn ich immer unter dieser Last und Bürde dieses ständigen Kämpfens und Rebellierens und so bin, sondern einfach zu sagen, ja, ich kann diesem Kind helfen, mit diesen Gaben, mit diesem Willen gut umzugehen. Ich kann ihm Handwerkszeug an die Hand geben. Und da zu gucken, was steckt in diesem Kind drin, das fand ich sehr schön, mal eine andere Sicht einfach zu kriegen. Einfach sich mal vorzustellen, was wäre, wenn ich jetzt nicht sofort schwanger geworden wäre, sondern wenn ich Jahre auf das Kind gewartet hätte. Würde ich dann mit dem Kind anders umgehen? Würde ich es dann eher schätzen, eher ehren?
Das sind dann auch so die Lebenskrisen, die uns doch irgendwie immer wieder ein Stück weiser machen. Ja. Aber das ist ja auch eine kopernikanische Wende, wie Sie sagen. Gott traut mir das zu. Ja, lebenslustige, also besonders Kinder, die vor Energie strotzen, die sind ja oft auch sehr, sehr anstrengend oder sehr willensstark sind. Klar, ja. Mit denen haben wir manchmal so wirklich unsere Not. Und da ist es eben auch an uns, ja, diese wahrscheinlich in uns den Schalter umzulegen und eine andere Haltung, eine andere Sichtweise zu bekommen. Aber jetzt muss ich ja doch nochmal nachfragen, also Sie waren schwer krank, und aber danach haben Sie noch fünf Geburten?
Nein, es ist so, dass ich, also ich bin mit 27 schwer krank geworden, und nach 2 Jahren Medikamenteneinnahme hat man gedacht, ich wäre jetzt so weit, dass ich ein Kind bekommen könnte, haben die Medikamente abgesetzt, die Rhythmusstörungen waren weg. Und dann bin ich schwanger geworden, und in der Schwangerschaft traten die Herzrhythmusstörungen wieder auf, sodass ich mich bei der Geburt des ersten Kindes auf meinen Tod wirklich vorbereitet hat, weil die Ärzte sagten, wir wissen nicht, was ihr Herz macht, ob das eine Geburt durchsteht, und wir müssen mit allem rechnen, auch dass wir ganz schnell handeln müssen, Kaiserschnitt machen oder, stellen sich auf alles ein. Und dann haben wirklich mein Mann und ich so gesagt, okay, wir verabschieden uns schon mal vor uns voneinander, vielleicht hast du nachher ein Kind, aber keine Frau mehr. Das war schon sehr elementar. Und dann habe ich die Entbindung aber gut durchgestanden, und es schien so, dass mein Herz gesund war und ich ein zweites Kind kriegen konnte. Und dann ging es aber wieder los mit den Rhythmusstörungen nach der Entbindung. Und dann kam so eine Phase, wo ich immer mal 4 Wochen, 8 Wochen bis einem halben Jahr am Stück, zum Schluss waren es 8 Monate am Stück, nonstop Herzrhythmusstörungen hatte, wenig Luft bekam, immer wieder auf Hilfe angewiesen war. Und immer wieder gingen die Rhythmusstörungen aber auch schon mal wieder weg. Und keiner konnte sich das erklären, und die Ärzte sagten immer, wir haben keine Hoffnung für Sie, es wird wahrscheinlich ein Leben lang so bleiben, dass Sie wie so ein Damoklesschwert über Ihnen haben, Sie können keine richtigen Pläne machen, weil Sie nie wissen, wann sind Sie gesund und wann sind Sie krank. Und dann wurde aber eine neue Methode entwickelt, die Elektrokoagulation nennt sich das, das ist eine Verödung dieses Herdes im Herzen, und das habe ich 99 machen lassen, und seitdem bin ich gesund.
Das ist ein starkes Stück, also ein starkes Zeugnis, aber ich denke, das macht vielleicht auch vielen Mut. Viele denken ja heute, kann ich mir das noch leisten, kann ich mir das zumuten, kann ich mir das zutrauen? Ja. Und ich denke, wenn ich einen guten Draht nach oben habe und sage, mein Wunsch ist aber da und ich stelle es sozusagen in deine Hände, lieber Gott, ob ich das kann oder nicht, ja. Letztendlich kann ich das nämlich nicht überblicken oft. Ja. Ich denke, vielleicht haben sie das so wahrscheinlich dann auch gemacht.
Genau, und so ist das auch letztendlich, wenn ich mit Kindern nicht mehr zurechtkomme, ja. Also Kinder fordern einen ja wirklich enorm heraus, und ich habe immer wieder auch gesagt, Vater im Himmel, ich habe keine Liebe mehr für dieses Kind. Ich weiß nicht, wie es abhanden gekommen ist, aber ich habe sie nicht mehr. Aber du bist ein Gott der Liebe, und du kannst mir neue Liebe für dieses Kind schenken, und ich bitte dich jetzt, tu das. Du bist die einzige Hoffnung, die ich noch habe, aber gieß neue Liebe aus in mein Herz für dieses Kind. Und gieß Vergebungsbereitschaft aus und gib mir neue Freude und neue Stärke und zeig mir, wie ich jetzt damit umgehen kann. Und mir hat mal jemand gesagt, verbiete dir jetzt eine Woche lang Negatives über dein Kind zu denken. Sozusagen formatiere deine Festplatte neu. Lösch alles, was du bis jetzt gedacht hast, und schau mal nur auf das Gute. Dann habe ich manchmal gesagt, das geht nicht. Doch, das geht. Und dann sagte so schön, es gibt keinen Kaktus, der nicht auch mal Blüten hat. Und guck nur auf die Blüten jetzt mal eine Woche lang. Und das ist wirklich ein toller Rat. Das gilt auch für alles. Das gilt für Ehemänner, das gilt für Freunde, das gilt für Nachbarn. Das kann man mit jedem machen, für Lehrer. Sich mal eine Woche einfach verbieten, weil manchmal ist man schon wie so eine, man hat wieder so eine Brille auf und sieht nur das Negative. Ja, also wie einer unserer Söhne auch sagt, weißt du, Mama, du siehst immer nur, wenn mein Zimmer nicht aufgeräumt ist. Aber wenn ich das Bett mache, dann sagst du nichts. Weil das ist ja normal für dich. Und das kann schon helfen. Und ich habe wirklich immer wieder Liebe, neue Liebe bekommen und immer wieder neue Vergebungsbereitschaft. Manchmal nicht sofort, manchmal hat es gedauert. Aber ich kann da nur Mut machen, wirklich Gott darum zu bitten, dass er Liebe gibt, und er gibt gerne. Er freut sich, wenn wir gute Beziehungen haben. Er lebt uns gute Beziehungen vor, ne? In Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiligen Geist. Das ist Beziehung pur, was die drei uns vorleben. Jeder weiß vom anderen und jeder respektiert den anderen, jeder ehrt den anderen. Und so sollten wir auch miteinander umgehen. Und von daher würde ich mir wünschen, dass da vielleicht auch eine Anregung rüberkommt, dass man Gott da ernst nimmt und sagt, du bist mein Gegenüber und du traust mir das zu, und dann gib mir bitte auch alles, was ich für diese Aufgabe brauche.
Ja, und das ist erstaunlich. Ich denke, wenn man das hört, mit welchen Schwierigkeiten sie da auch mal zu kämpfen hatten, aber die Kinder haben offensichtlich nicht so darunter gelitten oder haben nur ihre Mutter erfahren als eine, die, weiß nicht, ständig vielleicht so am Rande dann war, sondern, wie sie sagen, ja, eine, die sich dem Himmel vielleicht auch geöffnet hat. Mhm. Und da sind dann ganz vielleicht neue Blüten gewachsen. Und das ist auch eine Frage, die natürlich immer wichtig ist, die wir auch hier aufgreifen wollen. Wie Sie sagen, man ist manchmal in so einem negativen Kreislauf total, hat sich da verzahnt, richtig reingebissen und kommt gar nicht mehr raus. Also das können wir wahrscheinlich auch schon mal hier für diese Sendung mitnehmen. Einfach mal eine Woche lang versuchen, nur das Positive zu sehen, also wirklich nur die Blüten am Kaktus wahrzunehmen und nicht das andere. Wahrscheinlich gilt das dann auch besonders für so sehr engagierte, sehr perfektionistische Menschen, Frauen, Mütter, die, wie gesagt, für die das Normale immer, dass der Status aufgeräumt ist. Mhm. Und ja, wo man dann ja auch dann einfach mal ein bisschen lockerer werden muss, wenn die Kinder älter werden und andere Zustände normal sind im Kinderzimmer oder im Jugendzimmer dann schon.
Also das, was ich auch, wo ich auch Mut zu machen will, ist einfach mal mit einem Kind was alleine zu machen. Also mit einem Kind mal alleine in den Zoo zu gehen oder mit einem Kind mal Pizza essen zu gehen oder Eis essen zu gehen und einfach mal aus dieser Hausatmosphäre rauszukommen oder mal ins Kino zu gehen mit einem Kind und hinterher dann noch sich hinzusetzen und drüber zu reden über den Film. Und auf einmal erfährt man Dinge, die man nie erfahren hätte. Und besonders, wenn die Kinder älter werden, also wenn die Kinder klein sind, können wir ja noch sagen, so, du machst das jetzt mit mir. Und das Kind hat wenig Chancen zu sagen, nee, mache ich nicht. Aber wenn die dann ins Teenageralter kommen, dann erlebe ich oft, dass Eltern sagen, so, ich habe heute Zeit, mach jetzt was mit mir. Und der Teenager sagt, nee, Papa, habe ich keine Zeit so. Oder Mama, ich habe das verplant. Und dann würde ich sagen, guck, wo Dinge sind, wo du in die Welt deines Teenagers hineingehen kannst. Also unsere Kinder spielen zum Beispiel Handball. Und sie brauchen immer wieder Menschen, die sie von A nach B transportieren. Und dann zu sagen, okay, komm, ich fahr dich. Ja, und ich nehme auch deine drei Freunde noch mit. Und dann ist es ganz interessant, dass das Kind, zumindest bei uns war das so, ganz oft vorne sitzt als Beifahrer. Und man fängt sich schon an zu unterhalten. Dann unterhält man sich erst über das Spiel, das Handballspiel, was gelaufen ist. Und irgendwann geht es dann auch in andere Bereiche hinein. Man nutzt einfach die Zeit, die die Kinder sowieso schon haben. Oder halt, wie gesagt, Teenager kann man immer einladen zu Pizza oder Döner oder zu McDonald's, auch wenn man das selber vielleicht sagt, mag ich überhaupt nicht. Aber dann muss man ein Stück weit vielleicht seinen eigenen Geschmack mal zurückstellen für die 2-3 Jahre der Teenagerzeit und sagen, okay, komm, wenn das die einzige Möglichkeit ist, mein Kind noch zu erreichen, dann mache ich das. Dann lade ich ihn jetzt mal dazu ein und auf einmal kommen Gespräche, die zu Hause nie stattfinden würden. Und zu Hause hat vielleicht das Kind auch den Eindruck, naja, der Vater oder Mutter haben ja sowieso nie Zeit für mich, denn alles andere ist wichtig, jedes Telefonat ist wichtiger, jeder, der klingelt, ist wichtiger. Aber da weiß ich genau, konzentrierte Zeit, nur mit mir alleine, ne? Hab Zeit für mich, wäre vielleicht eine Bitte, die ein Kind dann sagen würde. Ich will dir mal wichtig sein, dass ich weiß, nur du und ich, wir zwei machen was alleine zusammen.
Und dann macht ja auch der Erziehungsalltag viel mehr Spaß. Das ist ja eigentlich total super, wenn man nämlich auch schöne Dinge mit den Kindern unternimmt und sich selber auch mal rausnimmt aus dem ganzen Geschehen, dann sind beide eigentlich doch viel lockerer. Also das ist eigentlich, denke ich mal, kann man wahrscheinlich so festhalten. Ja, und das kann man auch festhalten. Erziehung hat ja auch ganz viel mit Selbsterziehung zu tun. Ich weiß nicht, ob es einen anderen Beruf gibt, wo man, Beruf sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, wo man so viel auch mit seinen eigenen Schwächen, mit seinen eigenen Konflikten konfrontiert ist wie in der Kindererziehung, wenn man sie denn also ja tagtäglich eben auch ausübt oder sich darum bemüht. Und das kann ja auch sehr viel dann, also Kinder machen auch ganz viel mit einem.
Ja, ich denke, das ist, ich würde so für mich sagen, es war ein sehr großes Vorrecht, Kinder begleiten zu dürfen, weil ich nochmal über meine eigene Kindheit nachdenken konnte. Ich habe nochmal Anschluss an meine Kindheit gekriegt, an meine Reaktion. Ich habe meine Eltern auf einmal in einem ganz anderen Licht gesehen. Ich habe eine ganz große Hochachtung auch vor der Leistung, die sie mit meiner Erziehung gemacht haben, bekommen. Ich konnte ganz anders mit meinen Eltern reden. Ich konnte auch zum Teil Situationen nochmal aufarbeiten, dass ich mit meinen Eltern gesprochen habe. Sag mal, wie war ich denn als Kind? Oder auch, habe ich noch irgendeine Rechnung offen mit euch? Also seid ihr noch verletzt durch irgendwelches Verhalten, was ich gemacht habe, Aussagen, die ich gemacht habe? Ne, gerade wenn die Kinder älter werden, sagen die ja manchmal Dinge, da bleibt einem wirklich der Mund offen stehen. Was weiß ich, von dir habe ich ja wohl gar nichts. Die ganze Intelligenz habe ich von meinem Vater oder von meiner Mutter. Oder ich hasse dich, was die so alles sagen im Laufe der Pubertät. Aber eigentlich tun sie es ja gar nicht wirklich. Und hinterher wissen sie das auch gar nicht mehr. Aber die Eltern wissen es vielleicht noch. Und dann ist es manchmal ganz gut, nochmal so zu fragen. Sag mal, wie war ich denn eigentlich, als ich älter wurde oder auch als kleines Kind? Und ich habe da auch eine Erfahrung gemacht, dass meine Patentante mich besuchte. Und meine Tochter kriegt den Wutausbruch. Und sie sagt, ach, das ist ja ganz die kleine Ute. Ich sag, wie bitte? Ja, sagst du, du hast dich doch auch immer auf den Boden geschmissen, wenn du was nicht wolltest. Ich sag, was? Das weiß ich aber gar nicht. Ja, sagt sie, aber ich umso mehr. Und von daher merkt man, der Apfel fällt ja nicht weit vom Stamm. Oft ist es so, dass mein Kind genau das gleiche Verhalten zeigt, was ich auch habe. Oder eine Mutter beschwerte sich mal und sagte, boah, meine Tochter ist so schüchtern in der Schule, die sagt nichts, sie kriegt immer schlechte Noten, weil sie sich nicht beteiligt und wie kann ich das ändern? Und dann habe ich sie gefragt, wie waren Sie denn in der Schule? Ja, sagt sie ganz genauso. Ne? Also wir wollen Dinge an unserem Kind ändern, die wir selber aber auch gehabt haben und das konfrontiert. Und das wollen wir ja gar nicht, dass das genau die gleichen Probleme hat wie wir. Und das ist oft schwierig. Und außerdem ist es so, dass ja, wenn Kinder nicht gut laufen, dann kratzt das an meinem Selbstwertgefühl, dass ich denke, ja, bin ich jetzt eine schlechte Mutter? Kann ich das nicht? Warum ist mein Kind so? Und gerade Elternsprechtage in Schulen, also wenn da immer die gleichen Mütter sitzen, die sagen manchmal schon, ich habe gar keine Lust mehr, das immer wieder anzuhören, mein Kind stört wieder, mein Kind macht wieder das, mein Kind verantwortet wieder das. Ich mag da gar nicht mehr hingehen. Warum? Weil ich da nicht mit umgehen kann, ne? Weil mir das wehtut, dass mein Kind so ist. Weil wir doch irgendwo eine Einheit sind, das Kind und ich. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die wir lernen müssen, dass mein Kind vielleicht in einigen Punkten wie ich bin, aber es ist nicht ich. Und das habe ich sehr früh so auch richtig vollzogen, dass ich gesagt habe, okay, meine Tochter ist mir sehr ähnlich, aber sie darf ein eigenständiger Mensch sein und sie ist nicht die kleine Kopie von mir, auch wenn sie ganz viel von mir übernimmt, was ja auch gut ist, aber sie darf ein eigenständiger Mensch sein. Und es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, alle Menschen werden als Original geboren, aber die meisten sterben als Kopie. Und dass wir Mut haben, wirklich auch die Originalität unserer Kinder zu fördern und wertzuschätzen. Und wobei es richtig ist, dass Kinder am Anfang kopieren, ne? Denn so lernen Kinder. Das heißt ja auch, Kindererziehung ist zwecklos, Kinder machen alles nach. Bis zu einem gewissen Punkt ist es gut, dass sie kopieren, dass sie von mir lernen. Aber irgendwann müssen sie eigene Spuren im Leben machen. Und das müssen wir immer wieder im Kopf haben. Und dann nicht traurig sein oder nicht wütend sein oder nicht angegriffen sein, wenn das dann auch passiert.
Also Kinder zu dem verhelfen, was in ihnen steckt, die Idee Gottes, der Gedanke, der da ja, sich manifestiert in dem Kind, aber eben, wie Sie sagen, nicht den Fehler machen, dass man meint, das Kind muss das nachholen, was man selber vielleicht eben in der eigenen Kindheit nicht gehabt hat. Oder ja, dass ich selber meine Ideen in das Kind projiziere und damit das, die Entfaltung des Kindes dann blockiere.
Das passiert ganz oft. Also vielleicht durfte ich als Kind nicht ins Ausland und sag so, und ich spare jetzt, mein Kind muss ins Ausland. Und dann heißt es, ja, also jetzt kommt die Klasse 10 oder 11 und du musst jetzt nach Amerika. Und das Kind sagt, ich will aber gar nicht nach Amerika. Und die sagt, was, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe jetzt, seitdem du geboren bist, dafür gespart, dass du das mal machen darfst, weil ich durfte das nicht. Und man merkt gar nicht, dass das Kind ein eigenes Kind ist und das gar nicht will. Ne? Also bei uns ist es auch so, 2 Kinder sind ins Ausland gegangen, 2 nicht. Und Gerechtigkeit heißt für mich nicht, dass jedes Kind das Gleiche bekommt, sondern dass ich jedes Kind seinen Fähigkeiten entsprechend erziehe.
Das ist auch so ein Satz, den können wir uns hier gleich mal so als Merkzettel innerlich an die Pinnwand machen. Also Gerechtigkeit heißt also nicht, dass jedes dasselbe bekommt, sondern entsprechend seinen Fähigkeiten, die dann zur Entfaltung kommen dürfen, dass ich darauf
ja,
achte.
Ja, und das haben wir auch sehr früh unseren Kindern versucht beizubringen. Also als der erste ins Ausland ging, nach Amerika für ein Jahr, da haben wir gesagt, wenn jetzt alle 6 anderen sagen, das kostet 5.000 Euro, sagen wir mal, wir wollen jetzt jeder auch 5.000 Euro haben, denn das ist gerecht, wenn jeder das Gleiche kriegt, egal was der damit macht. Aber ihr könnt nicht einem 5.000 Euro geben und anderen allen anderen nichts. Und dann haben wir das versucht halt klar zu machen, haben gesagt, dann kann keiner gehen. Ja, weil das können wir nicht leisten. Wir können nicht jedem immer genau das Gleiche an Geld geben. Der eine, der will Erzieher werden und der nächste, der will Arzt werden. Und wenn jetzt alles nur hochgerechnet wird, dann kann ich es keinem geben. Aber wir versuchen, dass jeder, dass seine Fähigkeiten entsprechend gefördert wird. Wenn wir es finanziell irgendwie hinkriegen, ihr müsst euch teilweise beteiligen, ihr müsst mit dafür arbeiten. Aber wir versuchen das, aber wir können nicht davon ausgehen, dass gerecht ist, dass jeder das Gleiche kriegt auf dem Konto. Das geht nicht.
Ja, es gibt noch viele Dinge, die wir hier ansprechen wollen, die wir Ihnen auch mit ins Handgepäck geben möchten. Zu Gast ist Ute Horn in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Sie ist 7-fache Mutter, Buchautorin, Ärztin, hat ein Buch geschrieben, Mutig mit den Kindern wachsen. Und diesen Titel haben wir uns heute auch hier als Arbeitstitel für die Sendung genommen und wollen gemeinsam mit Ihnen danach fragen, wie können wir mit den Kindern mutig wachsen, wie können wir auch uns selber als Erziehende so entfalten und so entwickeln, ja, dass Erziehung am Ende einfach wirklich Spaß macht. Ja, Ich mit den Kindern wachsen, das ist das Thema heute bei uns in der Lebenshilfe. Mein Name ist Anjuta Engert und zu Gast haben wir Ute Horn. Sie hat ein Zeugnis davon gegeben, dass es auch trotz schwerer Krankheit, auch in schwierigsten Phasen und auch mit 7 Kindern immer wieder geklappt hat oder immer wieder auch sich da Lichtmomente natürlich ergeben haben. Sie hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben mit ganz vielen Anregungen und der Tenor ist eigentlich ja, Gott traut dir zu, das zu schaffen, auch wenn du schwierige Kinder hast, auch wenn du manchmal vielleicht irgendwo in einem negativen Kreislauf so stecken bleibst, ja, dass man das Gefühl hat, da komme ich überhaupt nicht weiter. Doch es geht weiter, wenn wir einen guten Draht nach oben haben und wenn wir Gott auch ernst nehmen, ihn in unser Leben hinein zu holen. Jetzt haben sich bereits Hörerinnen gemeldet. Ich darf die Frau Weyer aus München begrüßen. Seien Sie nicht erstaunt. Sie hat eine Sprachbehinderung aufgrund eines Unfalls. Deshalb spricht sie etwas langsam. Aber ich freue mich, dass Sie am Apparat sind, Frau Weyer.
Grüß Gott zusammen. Frau Horn, ich habe Ihren Vortrag mit großem Interesse verfolgt und was Sie sagen, ist so elementar, dass man den Kindern mit Respekt begegnet. Ich habe es natürlich einfacher wie Sie. Ich habe nur einen Sohn, der ist 15, nicht 7 Kinder und mein Sohn. Wir sind alles keine Übermenschen. Natürlich passiert es uns oft, dass wir den Respekt vergessen. Aber was ganz wichtig ist, dass wir auch dann den Respekt besitzen, wenn wir Fehler machen, uns entsprechend bei unseren Kindern auch dafür zu entschuldigen. Jetzt meine ich nicht mit irgendwelchen Gütern, sondern einfach mal, dass sie merken, das ist ehrlich gemeint, kommt von Herzen. Das ist das Entscheidende, finde ich dabei. Also nochmal vielen, vielen Dank, Frau Horn.
Danke, Frau Weyer, für Ihren Beitrag.
Wiederhören zusammen.
Vielen Dank, auf Wiederhören.
Ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Beitrag, den die Frau Weyer da gerade gegeben hat, dass wir Fehler machen dürfen und dass wir um Vergebung bitten können und dass uns das keinen Zacken aus der Krone nimmt, dass Kinder mitkriegen dürfen, dass wir Fehler machen und dass wir uns versöhnen können, auch mit ihnen, und dass wir sagen können, du, das tut mir leid. Und Kinder vergeben gerne und man kann das auch noch nach Jahren machen. Ich habe eine Geschichte miterlebt von einem 46-jährigen Mann, und der hat auch nur einen Sohn gehabt, der war mittlerweile 23 und der Sohn hatte sich immer gewünscht, mit seinem Vater zu spielen. Und er sagte mir, ich weiß nicht, warum ich das nie getan habe. Und besonders eine Sache hat mein Sohn immer wieder, hat er darum gebeten, bitte bau mit mir einen Staudamm. Wir haben doch da hinten den kleinen Bach hinter unserem Haus, bau doch mit mir mal einen Staudamm. Und sagte, mein Sohn ist erwachsen geworden und ich habe es nicht getan. Und dann hörte ich auch davon, dass man umkehren kann, dass man um Vergebung bitten kann. Dann bin ich zu meinem großen Sohn gegangen. Ich sage, hast du am Samstag mal Zeit für mich? Und interessanterweise sagte der Sohn, was hast du denn wieder zu arbeiten für mich, Papa? Und er sagte, nein, ich möchte nicht mit dir arbeiten. Ich möchte was anderes machen. Komm doch einfach mal. Und dann ist der Sohn gekommen und die beiden sind zu dem Bach gegangen. Und dann sagte er, was wollen wir denn hier, Papa? Und dann hat er gesagt, ich wollte dich um Vergebung bitten, dass ich diesem Wunsch, der ja eigentlich so klein war, dass du wolltest, dass ich mit dir einen Staudamm baue, dass ich das nie gemacht habe. Bitte vergib mir. Und wärst du bereit, heute Nachmittag mit mir diesen Staudamm zu bauen? Dann haben sich die beiden erwachsenen Männer hingekniet und haben den Staudamm gebaut. Und ab dem Zeitpunkt war es eine andere Vater-Sohn-Beziehung. Also da möchte ich Mut machen, um Vergebung zu bitten. Kleine Kinder, Teenager, schon erwachsene Kinder. Es ist nie zu spät, solange beide leben.
Ja, sehr schön. Und wir können es, denke ich, auch im Gebet immer tun. Manchmal ist man ja auch, man merkt diesen Fehler, man kann ihn vielleicht nicht gleich abstellen oder man hat ein Kind irgendwie benachteiligt oder was auch immer. Dann kann man auch wirklich jeden Abend einfach mal die Hand über den Kopf halten und wirklich bitten, Herr, vergib mir und stärke unsere Beziehung wieder zum Beispiel, würde ich da einfach nur ergänzen. Dankeschön, genau. Ja. Eine weitere Hörerin darf ich jetzt begrüßen, Frau Schlömer aus Köln.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe folgendes Problem. Ich will es einfach nur mal so ansprechen, ob Sie das auch vielleicht auch so mitbekommen haben, dass das sich doch so vieles geändert hat. Ich bin also eine Großmutter. Ja, und ich merke bei meine Enkeltochter ist schon etwas älter und mein Enkelsohn 6 Jahre. Und ich merke, dass das Spielen mit Freunden so schwierig geworden ist. Also wenn es jetzt nicht so ein persönlicher Freund ist, der dann auch ins Haus kommt und der dann vielleicht auch ein bisschen, wo man sich austauscht und auch Dinge gemeinsam macht, die Eltern vielleicht auch, also Kinder, Nachbarskinder, dass die Gegenstände so schlecht behandelt werden. Also man leiht sich Dinge aus und man bekommt sie kaputt zurück. Und ich sage meinem Enkelsohn immer, dass man mit diesen Sachen so gut umgehen muss, besonders wenn man jemand sich was geliehen hat. Aber er erlebt jetzt sehr oft, und gestern habe ich das also ganz spontan, ich war fassungslos, da war ein Junge zu Besuch, also es hat sich dann so ergeben, dass er eben auch mit ins Spielzimmer gegangen ist und er hat mit den Gegenständen rumgeworfen. Und mein Enkelsohn war eher sehr besorgt, schaute, aber hat dann mitgemacht. Und da überlege ich jetzt, wie man das also liebevoll in den Griff bekommen könnte. Also Nachbarkinder, das auch ganz liebevoll, ganz nette Kinder sind, aber die mit den Gegenständen, also was ist das denn heute? Haben die zu viel? Oder also ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.
Ja, fragen wir einfach mal weiter, ja, Frau Horn.
Ja. Ja, danke, Frau Schlömer. Mhm. Ich denke schon, dass Sie das richtig beobachten. Sie sind noch in der Generation groß geworden, wo Spielzeug sehr, sehr kostbar war. Also ich weiß, mein Schwiegervater, der sagt, ich habe, was weiß ich, 2 Jahre für ein Matchbox-Auto gespart oder ich habe mir eine Pampelmuse zu Weihnachten gewünscht. Also Geschenke waren ganz, ganz kostbar. Und diesen Wert haben die heute nicht mehr, weil die wirklich so viel haben. Und Großeltern schenken viel mehr als früher, haben auch viel mehr. Und die Kinderzimmer, die quillen teilweise über. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie halt auch oft erleben, fast jeder hat zum Beispiel eine Versicherung. Und wenn jetzt ein Kind mit einem kaputten Anorak nach Hause kommt, dann muss nicht das Kind, das den kaputt gemacht hat, bezahlen, sondern die Versicherung bezahlt. Ich werde gar nicht dazu erzogen, Dinge, die ich kaputt mache, auch wieder gut zu machen. Das ist etwas, was abgeglitten wird. Und so kommen auch die Kinder nach Hause und sagen, da habe ich ja nichts mit zu tun. Oder ich habe jetzt bei den Nachbarn die Scheibe eingeworfen, das zahlt die Versicherung. Eigentlich wäre es vom Erzieherischen besser, wenn man sagen würde, okay, wir nehmen jetzt die Versicherung nicht, sondern du arbeitest so lange, bis du die Scheibe abbezahlt hast. Aber diese Relation wird nicht hergestellt. Bis hin dazu, dass es natürlich auch so früher wurden, was weiß ich, Strümpfe gestopft. Und neulich war noch eine Frau bei mir, sagt, ich stopfe doch keine Strümpfe mehr. Die sind ja heute so billig, das lohnt ja gar nicht mehr, Strümpfe zu stopfen. Also wir leben in einer Wegwerfgesellschaft und die Kinder leben in einer Luxusgesellschaft, in einer Überflussgesellschaft. Selbst wenn sie, sage ich mal, nur Hartz-IV-Eltern haben, ist es trotzdem so, dass die Kinder an Spielzeug unheimlich viel haben und nicht mehr dahin erzogen werden, es wertvoll zu schätzen. Und das andere ist vielleicht auch jetzt gerade in dem Beispiel, was Sie erzählen, dass wir Eltern die Kinder vielleicht auch zu oft alleine lassen und sie nicht anleiten zu spielen, und sie dann halt ja aus lauter Langeweile Dinge tun, die sie sonst nicht tun würden. Also die Frage wäre halt, ob man dann mit diesen beiden, die ja nun noch klein sind, 6 Jahre, könnte man ja auch als Mutter vielleicht mal sagen, hör mal, hast du nicht Lust, das und das Spiel zu machen? Kommt doch runter und ich backe ein paar Waffeln, dann können wir gleich eine Pause machen. Oder ich spiele was mit euch oder ich gehe mit euch hier mal auf den Spielplatz, Abenteuerspielplatz oder was auch immer. Also sie anleiten, was zu tun, mit ihnen was zu tun. Gerade in dem Alter kann man das eigentlich noch sehr, sehr schön. Und das andere ist vielleicht auch, dass ich glaube, dass ein 6-jähriges Kind noch überfordert ist, die Grenze zu setzen, einem anderen Gastkind zu sagen, du wirfst nicht mit den Gegenständen. Das müssten dann letztendlich die Erzieher wieder tun. Also ich kann mich erinnern, dass ein Kind zu uns ins Haus kam, mag auch so 5, 6 gewesen sein und spuckte als erstes in den Hausflur. Ich habe das angeguckt und habe gesagt, du, das machst du nicht nochmal hier in diesem Haus. Und hatte eine Festigkeit in der Stimme und ich sage jetzt vielleicht mal eine Disziplin, dass der ein Stück erschrocken war. Und ich sage, weißt du, das machen meine Kinder nicht hier, das mache ich nicht hier und das machst du auch nicht hier. Und die Mutter hat mich später angesprochen und hat gesagt, was ich denn gesagt hätte, er hätte es auch zu Hause nicht mehr gemacht, was jetzt vielleicht außergewöhnlich war. Aber es musste ihm einfach mal gesagt werden. Und da ist die Frage, wo verlassen wir oder vergessen wir auch unseren Erziehungsauftrag als Erwachsene? Und vielleicht auch nicht nur als Eltern, sondern auch als Großeltern, auch als andere, die beobachten, was Kinder machen. Vielleicht da das Stichwort Zivilcourage, wo wir dann ja auch wieder im Extremfall erleben, dass es gerade Jugendlichen gegenüber oft sehr schwer ist, denen noch zu sagen, du wirfst dir die Zigaretten nicht einfach auf den Boden oder so und dann wird man vielleicht geschlagen. Aber doch die Frage auch, wo haben wir einen Erziehungsauftrag, den wir auch wahrnehmen müssen, auch in dem Fall. Ich sage Ihnen noch ein Beispiel. Also wir hatten einen großen VW-Bus und dann habe ich angeboten, Kinder zum nächsten Eissporthalle zu fahren, weil die da Schlittschuh laufen wollten von der Schule aus, hatte einen Bus voll mit Jungs, also 8 Jungs außer mir. Und die unterhielten sich nur in Kloakensprache, also Scheiße, Kacke. Also ich habe gedacht, ich höre nicht recht. Dann habe ich angehalten, habe mich umgedreht, habe gesagt, hört mal, das ist mein Auto und in meinem Auto wird nicht so geredet. Und dann bin ich weitergefahren, es war mucksmäuschenstill und dann haben die gesagt, ja, jetzt wissen wir aber nicht, wie wir uns unterhalten sollen. Und dann habe ich noch gesagt, und wisst ihr was, ihr fangt jetzt wieder an und wer ein Wort in der Richtung sagt, der zahlt mir eine Tafel Schokolade pro Wort. Am Ende hatte ich nur 2 Tafeln Schokolade, kriegte ich. 3 Jahre später fahre ich wieder von A nach B und komischerweise, ich wusste es nicht mehr, steigen aber wohl die gleichen Jungs in den Bus und sagen, Frau Horn, gilt das immer noch? Ich sage, was denn? Ja, dass wir für Scheiße und Kacke eine Tafel Schokolade zahlen müssen. Also sie hatten was gemerkt, dass ich das nicht durchgehen lasse und ich denke, ich kann schon sagen, in meinem Auto, in meinem Haus möchte ich das nicht. Da habe ich ein Recht zu. Und wenn du dich so und so nicht verhältst, ich muss dich hier nicht mitnehmen. Du kannst auch mit jemand anders fahren. Aber ich möchte es nicht. Und das bringt dann vielleicht doch den einen oder anderen zum Nachdenken.
Mhm. Das heißt also, die Liebe fließt eigentlich nur auch in den, ja, sie fließt nur, wenn die Begrenzung auch da ist und ganz klar die Grenzen abgesteckt sind.
Ja, also ich habe das sehr interessant mal von jemand gehört. Ein 17-jähriger Junge sagt einer alleinerziehenden Mutter, wann hörst du endlich auf, meine beste Freundin sein zu wollen? Ich möchte eine Mutter, die mich erzieht und die mich verwöhnt. Und da habe ich gedacht, sind das die Eckpfeiler, wo Kindererziehung gelingt? Dass sie merken, auf der einen Seite verwöhne ich sie auch mal, ich koche ihnen auch mal ein tolles Essen oder gehe mit ihnen zu, gehe mit ihnen schwimmen, wir machen was Tolles. Und auf der anderen Seite aber auch setze ich ihnen ganz klare Grenzen und sage bis hierhin und nicht weiter. Und letztendlich werden sie mich dafür ehren, dass ich ihnen diese Grenzen gesetzt habe.
Danke, Frau Schlömer.
Ja, ich danke auch.
Alles Gute Ihnen weiterhin bei der Erziehung. Dankeschön. Danke. Ja, jetzt muss ich mal hören, die Frau Andlauer aus der Schweiz, mit Ihnen bin ich jetzt verbunden.
Ja.
Ich grüße Sie ganz herzlich.
Guten Tag. Das Thema heißt ja Zusammenwachsen und mich interessiert hier insbesondere zusammen im Glauben wachsen. Ich habe eine Tochter, die ist 13 Jahre alt und einen Sohn, der ist 8. Und die Tochter, die fängt jetzt an, sie will jetzt immer mit in die Kirche und das ist ja so langweilig. Und was macht man in so einem Fall? Sie haben so viele Kinder und wie haben Sie darauf reagiert? Soll man die Kinder da zwingen, mitzukommen? Weil man macht ja auch jeden Tag das Mittagessen und da zwingt man, ja zwingen, zwingt man sie nicht direkt zum Essen, aber führt man so eine Routine ein, dass man sagt, dazu gehört auch, dass wir am Wochenende zusammen in den Gottesdienst gehen? Oder soll man die Kindern jetzt die Wahl lassen, also nicht dem 8-Jährigen, sondern der 13-Jährigen? Wie soll man da das am besten machen?
Ja, das ist eine sehr gute und sehr schwierige Frage. Also es ist so, dass ab 14 in Deutschland Religionsfreiheit ist. Also bis 14 haben Sie als Eltern, können Sie noch sagen, ich möchte, dass du mitgehst. Ab 14 darf das Kind selber entscheiden und letztendlich, ja, ist es die Frage, zumindest hat man dann keine rechtliche Grundlage mehr zu sagen, ich bin für deinen Glauben ein Stück mitverantwortlich und ich möchte dich halt in dem Falle prägen und mit 14 kannst du dich dann selber entscheiden. Du kannst dich aber ja nur entscheiden, wenn du es kennengelernt hast. Ich glaube, es ist eher so, dass wir gucken müssen, wo machen wir Hunger auf Glauben, wo leben wir Glauben vor und wo zieht es sie hinein, wo sind noch Lücken, wo man ihnen etwas mitgeben kann. Wo sind Situationen da, dass sie merken, oh ja, guck mal, die Mama betet dafür. Und letztendlich, wenn Kinder bis 13 Jahre im Glauben erzogen worden sind, ist schon eine ganz, ganz große Basis gelegt. Und für mich ist das so, wie der Mensch jetzt in der Pubertät sich auch ein Stück weit lossagt von den Werten oder hinterfragt, sagen wir es mal vielleicht eher, hinterfragt die Werte der Eltern und selber finden muss, wer bin ich denn jetzt? Bis 12, 13 haben sie die Kopie mehr gelebt und auf einmal wachen sie auf, das ist ja auch Pubertät, hinzugucken, wer bin ich, warum bin ich hier auf der Welt, was unterscheidet mich von anderen, und ja, wo sind meine Gabenstärken, wer bin ich? Das ist so die Hauptfrage jetzt in der Pubertät und das ist es auch im Glauben. Und diese Frage müssen sie letztendlich auch stellen dürfen. Und ja, mein Vater sagte mal, wenn du nie Hunger kennengelernt hast, weißt du nicht, wie toll es ist, satt zu werden. Und wenn du nie auch vielleicht mal sonntags nicht in den Gottesdienst gehen durftest, weißt du auch gar nicht, ob du was verpasst und was vermisst. Und von daher kann man natürlich auch den Kindern eine gewisse Freiheit dann mal nehmen und sagen, okay, du musst nicht jetzt unbedingt vielleicht mit in den Gottesdienst gehen, aber ich erwarte schon von dir, dass du dann auch Zeit mit Gott verbringst, dass du dich mit ihm auseinandersetzt, dass man mit den Kindern redet und immer wieder aber auch Zeiten sucht. Also wir haben auch in der Zeit immer wieder auch Andachten als Familie gemacht oder auch mal einen Gottesdienst zu Hause gefeiert. Und ja, ich habe ihnen erzählt von meinen Erfahrungen, die ich im Glauben mache, was mir wichtig gewesen ist. Und wenn sie Not hatten, habe ich gefragt, darf ich jetzt für dich beten? Ist das für dich in Ordnung? Und teilweise habe ich auch laut gebetet. Oder halt sag, wenn dir das nicht so angenehm ist, dann bete ich auch für dich alleine. Wir haben jetzt noch eine Situation gehabt, dass unser großer Sohn, dem ist das Fahrrad gestohlen worden. Und ich habe gesagt, hast du Glauben, dass wir dafür beten, dass wir das Fahrrad wiederbekommen? Und er guckte mich ganz groß an. Und ich hatte einfach so die Freiheit zu sagen, ja, Gott, du passt doch eigentlich auf uns auf. Wo ist das Fahrrad jetzt? Es ist ein sehr kostbares Fahrrad. Und ich glaube, ich brauche mal wieder so einen Liebesbeweis von dir. Und kannst du das nicht machen, dass wir das Fahrrad wiederbekommen? Und ja, wir haben dafür dann gebetet. Und Gott hat das Wunder wirklich geschenkt, dass mein Mann und ich dann durch die Stadt gefahren sind. Mein Mann hat auch dafür gebetet und sagte, lass uns mal mit geöffneten Augen durch die Stadt fahren. Und ich kriegte auf einmal so einen Impulsfahrt nochmal zum Krankenhaus. Und wir fuhren hin und auf einmal sahen wir, in einer Gruppe von Obdachlosen stand das Fahrrad unseres Sohnes. Und wir haben dann die Polizei gerufen und die Polizei kam nach einer halben Stunde und wir haben dann das Fahrrad wiederbekommen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist ja alles nur Zufall oder das ist Einbildung. Aber für mich war es eine ganz tiefe Gotteserfahrung. Und mein Sohn hat das natürlich auch mit wachen Ohren und Augen mitgekriegt. Und der jüngere Sohn war jetzt bei den Pfadfindern und er sollte irgendwas erzählen, auch was man mit Gott erleben kann. Und fragte mich, ich sage, was hältst du davon, wenn du das mit dem Fahrrad erzählst? Oh ja, sagt er, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Und so einfach Schätze in ihnen ansammeln, dass sie Hunger bekommen, selber jetzt in diese Beziehung zu Gott hineinzutreten. Ich habe so ein Schaubild manchmal, dass ich mir denke, dass je kleiner die Kinder sind, desto mehr repräsentieren wir auch Gott für sie und sie sehen an uns, wie Gott ist und wir bringen sie zu Gott und je größer sie werden, desto mehr müssen sie in eine Eigenverantwortung kommen. Also Gott hat keine Enkelkinder, er hat nur Kinder. Jeder muss irgendwann selber die Entscheidung treffen, ich will mit Gott gehen oder nicht. Und sie da zu begleiten, ganz sensibel, da mache ich ihnen einfach Mut.
Ja, danke schön für diese wertvolle Frage, Frau Andlauer.
Ja, ich danke für die Antwort, wünsche alles Gute.
Mhm. Dankeschön.
Wiederhören.
Auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, wir sprechen die ganze Zeit eigentlich auch schon darüber, wie wertvoll es ist, Kinder zu haben. Und wir gehen einfach von diesem christlichen Grundwert aus, dass Kinder Geschöpfe Gottes sind, jeder einmalig und originell, so wie wir das auch sind. Und dass wir nicht hoffen, wie Sie anfangs gesagt haben, dass wir als Original auf die Welt kommen und als Kopie sterben. Das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen natürlich auch diese Originalität entfalten. Wollen wir eigentlich. Manchmal wissen wir nicht, wie es geht. Jetzt leben wir natürlich in einem Umfeld und in einer Gesellschaft, wo Muttersein, Erziehungsarbeit keinen hohen Stellenwert genießt. Und dennoch kommen Hirnforscher zu dem Ergebnis, dass jedoch etwas, dass Beziehung vor Erziehung kommt, dass Bindung vor Bildung kommt. Das wird uns heute manchmal etwas ausgeredet. Jürgen Liminski hat dazu auch ein ganz schönes Zitat gebracht, wie wichtig der Anfang ist, wie wichtig diese Bindung ist, damit das Loslassen nachher auch gelingen kann. Und das, dieses Thema, weil es auch so wichtig ist für heute, das wollte ich jetzt einfach noch kurz nochmal ansprechen, eben auch diese bedingungslose Liebe, die wir unseren Kindern im Prinzip schulden, dass wir die ihnen auch geben und dass wir nicht meinen, wir müssen jetzt hier, das kann nur sozusagen der berufliche und der professionelle Betreuer besser übernehmen, die Kinderbetreuung, als wir, vor allem am Anfang des Lebens.
Ja, ich möchte auch allen jungen Frauen, die gerade frisch Mütter geworden sind, möchte ich auch den Rücken stärken und sagen, du hast alles in dir, auch was du brauchst, um es deinem Kind zu geben. Und ich möchte auch nochmal wirklich Mut machen zum Stillen. Stillen ist ja, also vom deutschen Begriff her, heißt still machen, still werden. Und die deutsche Sprache, die drückt das oft so toll aus. Ich stille mein Kind, es wird an meiner Brust still. Und ich bin ja jetzt 5-mal schwanger geworden und habe dieses Kind auch auf die Welt bringen dürfen. Habe mich jedes Mal auf diese Zeit gefreut, dieses Kind an mich binden dürfen. Und da willige ich ja dann auch ein, wenn ich sage, ich stille. Denn dann bin ich unabkömmlich. Und dieses Kind sieht alle 3-4 Stunden in mein Gesicht. Es wird von mir berührt. Es hört meine Stimme, die es auch schon im Mutterleib gehört hat. Und ich stelle mich ganz auf dieses Kind ein. Und das dauert halt, je nachdem, wie lange das Kind gestillt wird, ein halbes bis ein Jahr. Viele Kinder haben so einen eigenen Rhythmus. Also einer meiner Söhne hat sich erst mit 14 Monaten abgestillt und ein anderer mit 5 Monaten. Das ist ja auch sehr individuell, wie wir alle so sind. Aber trotzdem, diese Bindung, die dann aufgebaut wird an eine einzige Person, die finde ich unheimlich kostbar. Und ich möchte wirklich allen Frauen Mut machen, zu sagen, das ist das, was ich meinem Kind mitgeben möchte. Nun geht es nicht bei allen. Ne? Also ich bin jetzt auch kein Stillkind. Meine Mutter hatte so eingezogene Brustwarzen und konnte nicht stillen. Oder es gibt andere Gründe, vielleicht muss man auch weiterarbeiten und es geht nicht, man kann das Kind nicht stillen oder zumindest nicht so lange, vielleicht auch nur die 8 Wochen, wo man sowieso gesetzliche Frist hat, zu Hause bleiben zu dürfen. Aber auch diese 8 Wochen sind schon kostbar, wenn ein Kind das haben kann. Also ich mache allen Frauen Mut, lass dich darauf ein und binde dich an dein Kind.
Genau, und das hat eben auch noch diesen positiven Nebeneffekt, dass genau diese Zuwendung, diese freundlich-zärtliche Zuwendung, wie auch Jürgen Liminski schreibt, dann eben auch dafür verantwortlich ist, dass das Gehirn wächst, dass es neuronale Verschaltungen gibt und indirekt dadurch eben auch überhaupt Bildung erst möglich ist, durch diese einzigartige Zuwendung, auch am Anfang des Lebens ganz besonders. Natürlich hört die dann nicht auf.
Genau. Ja, und Sie gaben ja das Stichwort bindungslose Liebe, also bedingte Liebe ist halt abhängig von meinem Wohlverhalten und bedingungslose Liebe ist halt, ich stehe zu dir, egal was du tust, egal was du machst und ich helfe dir halt, deine Schwächen und deine Stärken zu entwickeln, beziehungsweise deine Schwächen zu bekämpfen und mit ihnen umzugehen und deine Stärken zu entwickeln.
Ja, jetzt haben wir noch eine Hörerin, mit der ich jetzt am Telefon verbunden bin. Frau Hütter, darf ich begrüßen?
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich wollte eigentlich nur noch mal das bestätigen, was ich jetzt da gehört habe. Also da kann ich nur zustimmen. Ich habe selber 3 Kinder und meine Größte, die ist momentan in der Pubertät. Und wir beide haben auch oft recht große Schwierigkeiten. Aber ich merke, dass vieles einfach wirklich von mir aus geht, wo ich Schwierigkeiten habe damit. Und was mir ganz besonders immer hilft, ist einfach die Beichte. Es ist wirklich so, dass ich nach der Beichte wieder neue Kraft bekomme, einfach wieder einen Neustart zu wagen und sagen, jetzt packe ich wieder neu an. Und das hilft mir ungemein. Das wollte ich einfach nochmal sagen gerade.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ich denke, jeder braucht eine Klagemauer. Genau. Und in der Beichte hat man jemand, der die Klagemauer für einen ist.
Ja.
Und dann ist das wie bei der Müllabfuhr, ne? Dann ist es weg.
Genau.
Und dann kann man wieder neu durchstarten, sich neu füllen lassen. Ja, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also ich möchte auch nicht ohne diese Vergebung von Jesus Christus leben. Das ist wirklich so ein Geschenk, was wir hier auf Erden haben, dass wir hier Vergebung empfangen können und dass wir damit auch anderen Vergebung geben können. Ne?
Ja, genau.
Sehr schön. Vielen Dank,
Frau Hütter. Gut, bitte wiederhören.
Das auch noch angesprochen haben. Ihnen alles Gute, auf Wiederhören, Frau Hütter. Ja, und zum Abschluss wollen wir vielleicht noch einmal das zusammenfassen, zumindest ein paar Dinge noch einmal rausgreifen aus Ihrem Buch. Das ist quillt ja sozusagen über auch vor vielen guten Ideen und also auch vielen guten Dingen, die man tun kann, wie man das im Alltag dann auch umsetzen kann, was man machen kann, wie man das gestalten kann. Geben Sie uns noch so ein paar Mutmacher, ein paar Muntermacher für jeden Tag mit. Eben auch, dass wir uns natürlich selber diese Fehler eingestehen können, die wir immer wieder machen, dass wir daran aber nicht verzweifeln müssen. Das haben wir eben auch nochmal angesprochen, sondern dass wir da auch immer wieder um Vergebung, auch unsere Kinder um Vergebung bitten dürfen. Was würden Sie uns noch mitgeben, Frau Horn?
Ja, ich möchte das ganz fest wirklich im Herz verankern, dass wir gegenseitig ein Geschenk aneinander sind. Sowohl, dass Sie als Mutter, als Vater ein Geschenk für Ihre Kinder sind, als auch umgekehrt. Auch wenn das Geschenk manchmal vielleicht eckig ist und Kanten hat und mal kratzt, aber dass wir das nie aus dem Auge verlieren, dass es Geschenke sind. Und dass wir uns im Alltag immer wieder Freiräume schaffen, um diese Geschenke wirklich zu genießen. So wie, wie wir halt den Sonntag haben, wo wir bei Gott auftanken, wo wir Gottesdienst feiern, wo wir uns besinnen, dass wir einen Schöpfer haben und einen Feiertag haben. Im Alltag begegnen wir Gott natürlich auch und das wäre wirklich traurig, wenn es nur der Sonntag wäre. Aber es ist doch ein ganz besonderer Tag und dass wir so auch immer wieder Feiertage im Leben mit unseren Kindern haben, wo nicht nur andere sie genießen, sondern wir auch. Ne? Ich habe mal scherzhaft gesagt, warum dürfen alle anderen meine Kinder genießen? Ich muss sie erziehen. Wenn ich dann höre, wie toll sie sich woanders verhalten haben und wie hilfsbereit sie waren und wie liebenswürdig. Und dann denke ich ja, und bei mir, ich muss sie erziehen. Ja, das stimmt, du darfst sie, du musst sie erziehen, aber du darfst sie auch genießen. Aber da musst du halt auch Freiräume verschaffen. Und ich fand das zum Beispiel immer schön, wenn wir Besuch eingeladen haben und die Kinder sagten, oh, jetzt kochst du wieder so gutes Essen für sie, dass ich gesagt habe, okay, und nächsten Samstag koche ich das gleiche Essen für euch und dann machen wir es uns schön und decken es uns schön. Und es gibt so viele Möglichkeiten, Wertschätzung zu geben im Alltag, den Kindern. Und dann kommt das irgendwann auch zurück, dass die Kinder dann auch Wertschätzung den Müttern geben und den Vätern für das, was sie tun.
Zuerst mag man vielleicht denken, oh je, das ist kompliziert und das fordert mich wieder so stark heraus. Aber Sie sprechen ja auch von einem Bestimmerabend, zum Beispiel, wo jedes Kind mal an der Reihe ist, den Abend zu gestalten, auch sich etwas zu essen zu wünschen und dann noch im Anschluss was gemeinsam zu tun, wo dann auch jeder mitmachen sollte, auch jeder, der dann keine Lust hat. Mhm. Aber am Ende ist es doch so, dass da viele kreative Ideen bei uns auch Einzug halten im Alltag und oft weiß man vielleicht auch selber nicht mehr, was man kocht. Das ist doch eigentlich auch wirklich praktisch, wenn man die Kinderwünsche mit hineinzieht oder hineinbezieht und dann auch freudige Kinderaugen hat am Essenstisch.
Genau, und schaffen Sie es immer wieder mal, Ihre Kinder zu überraschen. Das ist auch toll. Also ich backe manchmal Nusskuchen und dann tue ich eine Nuss rein und sage, wer die Nuss findet, kriegt noch eine Tafel Schokolade extra oder eine Tüte Gummibärchen oder was auch immer. Oder in Quark einfach mal was verstecken. Oder ich mache manchmal hartgekochte Eier und dann schreibe ich irgendwie was drauf auf die Eier und dann kann jeder ein Ei ziehen oder so. Also Kinder lieben ja Überraschungen, ne? Oder mal was verstecken und die Kinder sollen suchen und das ist eigentlich gar nicht viel Arbeit. Es ist nur ein einfach mal dran denken.
Das heißt auch, sich auf die Augenhöhe der Kinder zu begeben. Und da schließen wir wieder den Kreis. Da sind wir beim Respekt dann letztendlich auch wieder, sich in die Kinder hinein zu versetzen, einzufühlen und Respekt zu zollen. Mhm. Oder?
Genau. Also schaffen Sie Ihren Kindern gute Erinnerungen.
Danke, Frau Horn. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren. Mutig mit den Kindern wachsen. Das war das Thema unserer Sendung. Und das ist auch der gleichnamige Buchtitel von Frau Horn. Wenn Sie da Interesse haben, können Sie weiter sich informieren. Aber erstmal an Sie nochmal ein herzliches Dankeschön, Frau Horn. Danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank, Frau Gerd.
Genau, weitere Informationen, die gibt es über www.hore.org. Dort können Sie diese Sendung auch noch einmal nachhören unter dem Podcast-Angebot und einfach nochmal sich das nachhören, was Sie jetzt vielleicht nicht so mitbekommen haben. Sie können sich auch einen Mitschnitt bestellen beim CD-Dienst unter 08323 9675 120 oder auch weitere Informationen über die Sendung bekommen, eben auch, wo Sie das Buch dann beziehen können, wenn Sie Interesse haben. Ja, und fürs Zuhören, fürs Mitmachen, danke ganz herzlich, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 5 7615. Ich wiederhole, 7615515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.